Hallo, hier ist Lucky Kid und ihr hört bei Catch Club rein. Bis dann. Bah!
Hallo und herzlich willkommen im Catch Club. Zurück hier bei der neuesten Ausgabe Next Episode 5. Heute sprechen wir über NXT Takeover Toronto 2. Das ist ja schon der zweite insgesamt. Es ist SummerSlam-Wochenende, beziehungsweise, wenn ihr das hier hört, ist SummerSlam-Wochenende gewesen. Und bevor ich jetzt noch ein bisschen mehr erkläre, bin ich natürlich nicht alleine, denn mein allseits beliebter Tag-Team-Partner und an das andere Drittel, also eine Drittel vom Catch-Cup, weil ich bin das zweite und das dritte ist jetzt gerade nicht da.
Wahrscheinlich schon im Bett.
Vermutlich ja. Hier ist Marcel.
Hi.
Hallöchen. Alles klärchen, Meister.
Lübder Lachs. Ich habe mir gerade den Bray Wyatt Entrance beim SummerSlam reingezogen. Und ja, der ist geil.
Sehr schön. Ich habe auch schon viel Gutes davon gehört. Werde ich mir nachher mal reinziehen, wenn wir die Aufnahme durch haben.
Ich gucke sonst keinen WWE Main Roster mehr. Aber das war echt gut. Also, wenn sie das in Zukunft nicht verbocken, dann wird er mit diesem Gimmick zur Legende werden.
Ja, das sind doch gute Zukunftsaussichten, würde ich sagen. Vielleicht klappt es ja diesmal. Es hat ja bei Bray Wyatt irgendwie dann nie so wirklich mit den Gimmicks immer geklappt.
Ja, was aber, glaube ich, ein bisschen daran lag, dass er dann irgendwann einfach, also als ich es zumindest noch aktiv geguckt habe, war halt immer so, ihm war halt das Wrestling egal. So, ne? Er hat halt irgendwie immer...
Ja, es ging halt mehr um das... Ja... Ging halt um das Character-Play bei ihm mehr und so und dann die Matches waren dann irgendwie, ja wie du sagst, schon so egal halt eigentlich, ne?
Ja, und vielleicht und so. Kriegt man da dann jetzt ja ein bisschen mehr die Symbiose hin.
Definitiv, also ist auf jeden Fall, auch wenn man so diese Videos da guckt, ich weiß nicht, ob du davon auch ein paar gesehen hast, von diesen Firefly-Funhouse-Dingern da, das ist schon sehr gut gespielt, ne?
Die ersten also, zwei, drei habe ich auf jeden Fall gesehen. Dann irgendwann mal, nicht mehr, als es neu war, hat man sich dann angeguckt. Und wenn man halt ja, WWE klar. nicht mehr visuell verfolgt, so dann hat sich halt nur noch, keine Ahnung, Dienstags und Mittwochs dann halt die Berichte da im Netz durchliest, was so passiert ist, dann ja. verliert man auch irgendwann an solchen Segmenten das Interesse.
Klar, vor allem die waren ja auch immer relativ gleich, diese Segmente, also da waren ja nicht so viele große Unterschiede. Das ist immer relativ gleich gewesen von dem, was da so passiert ist, ja. wenn ich es so mitgekriegt habe. Ich habe auch nicht alles gesehen.
Ja, vor allem bevor ja klar war, ist das ja jetzt bei SmackDown oder Raw, keine Ahnung, was da jetzt ist. Waren auch immer dann jeweils die gleichen Segmente. So.
Genau, bei SmackDown gab es ja dann nur die Wiederholung immer von Raw, glaube ich, und sowas halt.
Genau. Es wurde halt über Wochen halt dieser Charakter halt vernünftig aufgebaut und nicht einfach reingeschmissen.
Ja, so wie es ja auch sein sollte. Das ist ja, hat man ja schon mal gut gemacht. Deswegen, ich bin mal gespannt. Ich gucke mir das nachher mal an, wenn wir die Aufnahme durch haben, wenn wir dann nicht 3 Uhr morgens haben. Und wir sprechen über das SummerSlam-Wochenende, aber nicht über den SummerSlam selber, weil wir ja keine WWE Main Roster Pay-Per-Views in unseren Formaten haben, was halt daran liegt, dass wir es nicht gucken.
Genau. Insgesamt, auch wenn das jetzt mal wieder was Positives war, weswegen ich es auch jetzt gerade einfach mal mit reingebracht habe, ist es halt insgesamt halt doch aus unserer Sicht zumindest halt Crap. So, und
ja.
Warum soll deswegen, ich mir etwas angucken, worauf ich A, keine Lust habe und B, mich dann nur aufregen würde?
Ja, genau. Deswegen gucken wir das beste WWE-Produkt, was es gibt, nämlich NXT. Und die hatten natürlich, so wie es Tradition ist, vor den großen WWE-Pay-Per-Views auch ihren eigenen Takeover. Man ist für SummerSlam-Wochenende raus aus Brooklyn gegangen, weil da war ja diesmal das WrestleMania-Wochenende. Und weil man nicht beide großen Wochenende da haben wollte, hat man nicht nur in eine andere Stadt gewechselt, sondern man ist auch in ein anderes Land gefahren. Man ist nämlich jetzt nicht mehr in New York oder in den USA, sondern in Toronto, Kanada.
In den netteren USA, wie man so schön sagt.
Ja, schon halt, ne?
Wobei ich aus Erfahrung meiner Eltern kann ich berichten, im französischen Teil ist es nicht so.
Okay, gut. Interessant. Kann ich so nicht zu sagen, war ich noch nie in Kanada, ist groß auf meiner Wunschliste, aber hat bis jetzt noch nie geklappt. Scheint aber gerade Toronto scheint wohl eine sehr schöne Stadt zu sehen. Ab und zu sieht man ja auch bei so Veranstaltungen dann immer auch mal so die Skyline von draußen und so. Sieht optisch sehr, sehr schön aus.
Ja, wollen wir aber fliegen?
Wann wollen wir fliegen? Ja, bin dabei, jederzeit. Ich habe in 2 Wochen Urlaub.
ich nee, auch.
Nee, aber wie gesagt, WWE macht das ja dann auch relativ oft, wenn wir zu den ganz großen Pay-Per-Views ist dann den Tag vorher immer an dem Samstag das NXT Takeover. Das war diesmal auch wieder der Fall. Stand einiges auf dem Programm. Das große dritte Match zwischen Adam Cole, Baby und Johnny Gargano und noch vieles anderes.
Man muss ja sagen, diesmal hat sich die WWE auch so ein richtiges kleines WrestleMania-Wochenende gebaut, ne?
Ja, halt schon irgendwie.
Progress war drüben, die WXW war drüben mit 2 Veranstaltungen. Ja gut, Ring of Honor hat auch irgendwie eine Summer Supercard gemacht.
Ugh.
Ja, war allerhand los. Also für Leute, die halt wirklich Bock hatten, da hinzufliegen, auch wenn ich das persönlich aus persönlicher Sicht nicht nachvollziehen kann, warum man wegen einem WWE-Event wie dem SummerSlam darüber fliegt. Aber die Leute, die das auf sich genommen haben und ein Auge für Indie-Wrestling haben, halten auf jeden Fall gut was mitnehmen können.
Definitiv, und auch ein guter Mix halt, ne? Weil Smash war ja auch da mit einer eigenen Show und mit ihrer halt Smash vs. Progress Show. Progress wurde zerstört.
Progress got smashed.
Ja, wirklich. Und da waren noch so ein paar Women-Shows waren halt da noch und es war so ein bisschen, Mike Bailey hat das scherzhaft auf Twitter das kanadische WrestleMania-Wochenende genannt. Mhm. Und irgendwie war es das ja auch, ne? Ja. Und ja, von daher, coole Sache eigentlich auch, dass man das da halt so, also dass dann auch WXW und Progress und sowas die Möglichkeit hatten, damit rüber zu fahren. Ja, ist doch cool, ist doch für alle super, denke ich mal.
Ja.
Viele Leute, die halt dann zum SummerSlam nach Toronto fliegen, also von außerhalb vielleicht sogar aus den USA oder sowas, wenn das wahrscheinlich eh mit einer Woche oder sowas kombiniert haben, wahrscheinlich, also nehme ich jetzt einfach mal an, weil es sich wahrscheinlich dann eher lohnt, dann kann man doch noch eine 1 oder 2 Wrestling-Shows mitnehmen. Selbst wenn man zum Beispiel auf Progress keinen Bock hatte oder sowas, nimmt man halt WXW mit oder umgekehrt sowas halt.
Ich behaupte mal, dass selbst die WWE nicht mehr allzu viele Die-Hard-Fans hat, die wirklich für jeden Pay-Per-View irgendwo hinfliegen. Ich glaube, das
ja, das vermute ich nicht, aber ja, aber es gibt ja bestimmt auch einige Fans, die so, die dann irgendwie rüberfliegen. Keine Ahnung, wenn du jetzt in New York wohnst, dann ist es ja nach Toronto, glaube ich, auch nicht so weit, weil New York ist ja auch, glaube ich, oben an der Grenze. Sowas zum Beispiel oder, keine Ahnung, vielleicht wenn du aus einem anderen Ort, Teil von Kanada kommst, vielleicht aus, keine Ahnung, Alberta oder aus British Columbia oder sowas, dass man dann vielleicht die Reise auf sich nimmt. Wer weiß.
Ja.
Oder gerade für kanadische Wrestling-Fans, also für Wrestling-Fans, die in Kanada leben, ist es vielleicht auch was ganz Gutes, weil es gibt ja, glaube ich, gar nicht mehr so viele Pay-Per-Views in Kanada.
Nee, es ist selten.
Und für die ist es bestimmt auch ganz nett gewesen. Für uns ist es ja im Endeffekt egal, wo das stattfindet, weil wir halt eh nicht hinfahren und ne? Aber ist ja immer ganz nett eigentlich.
Ganz ehrlich, auch aufgrund dieses Wochenendes, was sie daraus gemacht haben, wenn ich zu viel Geld hätte und zu viel Freizeit, dann hätte ich es wahrscheinlich sogar gemacht.
Ja, klar. Ich war ja auch, für mich war so kurz so der Moment, wo ich dachte so, ja komm, eigentlich hast du Bock hinzufahren, warum machst du es nicht? Mhm. Aber hat dann halt bei mir nicht geklappt wegen dem Urlaub. Ich habe dann gar keine Flugpreise geguckt, das wäre wahrscheinlich auch schweineteuer gewesen. Daran wäre es wahrscheinlich gescheitert. Wie das dann oft so ist, aber theoretisch hätte ich auf sowas schon Lust, halt nicht wegen SummerSlam, aber wegen dem Ganzen drumherum. Und SummerSlam wäre dann so ein Nebending gewesen oder vielleicht nur NXT, aber was denn, was nicht ist, kann ja noch werden.
Ich glaube, Ben hätte es mitgenommen, alleine schon, um Becky Lynch einmal live im Ring zu sehen.
Ich glaube, allein das wäre es mir schon wert.
Gut, dann wäre ich halt gerne nach dem Opener gegangen.
Ja, ist ja auch okay.
Auch geil. Warum gehst du ja, schon? Ja, ich wollte nur Becky sehen.
Gibt bestimmt Fans, die sind schlimmer, also. Naja, wie auch immer. Was sagst du zur Show? Spoilerfreie Meinung?
Ich habe den SummerSlam nicht gesehen.
Ich meine NXT.
Ich weiß.
Na.
Worst Gag ever. Ja. Ein mittelmäßiger Takeover. Gerade wenn man die letzten 10 Takeovers betrachtet, dann war es der schlechteste seit langem. War im Endeffekt leider nicht so viel so Gutes bei.
Ja, kann ich mich eigentlich anschließen. Das war jetzt, wenn ich es so einordnen würde, wäre es irgendwo im Mittelfeld. Also es gab wesentlich schlechtere, aber es gab auch deutlich bessere. Wenn ich so die Karte durchgucke, würde ich sagen, das waren 2 gute Matches dabei. oder zwei gute und ein überdurchschnittlich gutes. Ja, und der Rest war halt so, ne? Also wie gesagt, so ein Mittelding, ne? Es gab auf jeden Fall schon bessere.
Ah, ja, man muss das halt auch so einnehmen, weißt du, nicht jeder Takeover kann das krasseste auf der Welt sein.
Das klar, natürlich. Ganz also,
klar so erwähnen. Ist halt trotzdem schade, dass man dann halt was Schlechteres bekommt. Also ich hätte mich auf jeden Fall im Nachhinein geärgert, wenn ich nachts wach geblieben wäre. Beziehungsweise ja, ich war wach, auch. Aber ich war mit anderen Dingen beschäftigt.
Ja, stimme ich wohl zu. Also das ist dann was man dann auch nicht unbedingt live gucken muss. Das ist dann auch okay. Das stimmt. Nee, da gebe ich recht. Ja. Würde sagen, da haben wir auch eigentlich schon alles gesagt, würde ich direkt in den Spoiler-Teil springen, wenn du nichts noch hinzuzufügen hast.
Nein.
Nein.
Grundsätzlich habe ich das gesagt, was ich sagen wollte.
Sehr schön. Dann, ihr kennt das Spiel. Jetzt gleich in ein paar Sekunden kommt die wunderbare Ringglocke und dann switchen wir in den Spoiler-Teil und sprechen über alles ganz ausführlich. Also, ne, ihr kennt das. Wenn ihr schon noch nicht gesehen habt, Pause machen, Show gucken, dann bitte weiterhören. Nutzt dann gleich noch die Zeit, gibt uns eine nette Bewertung auf iTunes oder auf euren geliebten Podcatchern oder auch gerne auf YouTube. Egal, wo ihr das auch immer hört. Also, Ringglocke ab. So, ging dann auch direkt los mit erstmal natürlich üblich so ein paar schöne Hype-Videos und alles drum und dran. Ne? Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden. Bei WWE sind die fantastisch. Wenn WWE 1 kann, dann sind das gute Hype-Videos produzieren.
Ja, Production Value bei WWE immer on top. So. Selbst bei sowas, was ja noch weniger Leute interessiert als NXT, ist halt Tour 5, selbst da ist es ja immer noch top.
Ja, wirklich. Also da hast du wirklich Leute dabei, die Ahnung davon haben und das ist auf einem 1A-Top-Level. Von daher. Ja, dann ging es los mit, was ja mittlerweile so ein bisschen so eine Tradition geworden ist, das Tag-Team-Titel-Match in den Opener zu packen.
Ja, ist auch immer ganz schön. Also ich meine, du hast halt nur 5 Matches, davon sind 4 halt per Default schon Titelmatches. Und so gibst du dem Non-Title-Match halt nicht diesen undankbaren Spot im Opener.
Ja, genau.
Und Tag Team Wrestling hat auch immer eine schöne Einstimmung.
Genau, wollte gerade sagen, das ist immer eigentlich ganz gut zum Einstieg. Von daher macht das ja auch Sinn. Also standen auch genau hier die Tag Team-Titel auf dem Spiel, die Street Profits. Angelo Dawkins, Montez Ford verteidigen gegen die Undisputed Era, Bobby Fish, Kyle O'Reilly, die so ein bisschen gehofft haben, hier die Veranstaltung mit allen Titeln zu verlassen.
Ja, ich hab ja spaßeshalber gesagt, von dem das mit der Undisputed Takeover.
Ja.
Ja, war dann im Opener schon klar, dass das jetzt zumindest noch nicht der Fall sein wird.
Genau, das war auch das, was mich so im Opener ein bisschen so gestört hat, weil man hat ja quasi die ganze Zeit so darauf hingearbeitet, auch in den Promos von der Undisputed Era, dass sie gesagt haben, ja, wir sind hier, weil wir Takeover verlassen wollen mit allen Gürteln. Und wenn du dann direkt das erste Match am Abend hast, wo du danach weißt, ja, das passiert nicht, ist irgendwie doof, aber an sich macht es, wie wir schon gesagt haben, eigentlich Sinn, das Tag-Team-Match in den Opener zu stecken. Von daher war das auch okay, also das ist jetzt nicht wirklich schlimm gewesen. Ja, was sagst du zum Match?
Fast 17 Minuten. Davon waren allerdings leider, ich sage mal, 12 Minuten nicht so gut. Ne? Ja. Ich glaube, das ging mit der schönen Submission-Sequenz los, bei der Montez Ford im Hold vom Ehrenbruder Kylo war. Und dann sogar noch Bobby Fish, kurz bevor er das Seil erreicht, auf ihn draufspringen und sowas. Und damit ging es dann los, dass beide so ein bisschen gezeigt haben, hey, wir sind halt doch richtig gute Teams, wir haben was drauf. Aber davor war schwierig, ne?
Ja, stimme ich zu. Es hat irgendwie, keine Ahnung, nicht so gezündet. Es war sehr, sehr langatmig, fand ich. Und ja, wie du sagst, als es dann anfing gut zu werden, war es auch eigentlich quasi wieder vorbei. Ja, war dann mit 17 Minuten vielleicht auch ein bisschen lang. Und ja, dann gegen Ende war das dann eigentlich noch ganz cool. So mit dem bisschen Submission-Sequenz, dann mit dem Körperteile worken und so. Ich fand das Finish eigentlich ganz nett, wo halt, ich glaube, Angelo Dawkins wollte ein Spear zeigen und Bobby Fish ist ausgewichen und dann hat er Kyle O'Reilly getroffen und dann gab es ein Spear gegen Bobby Fish und dann den Frog Splash, genau. Genau, und dann Frog Splash von Montez Ford, der einen sehr hohen und sehr weiten Frog Splash gesprungen ist, wie ich fand.
Der springt ihn sehr schön, Frog Splash.
Ja, wirklich, tatsächlich.
Der wird sich damit seine Knie ficken, aber...
Ja, vermutlich.
Der Frog Splash ist schön.
Ja, der sah echt sehr schön aus. Und ja, die Street Profits gewinnen. Gut, war jetzt nicht sehr überraschend, denke ich mal. Die haben beim letzten Takeover das Ding ja erst gewonnen. Die sind auch fucking over, die beiden, ne? Also...
Weil sie fucking schon unterhaltsam sind.
Ja, auf ihre eigene... Also ich bin jetzt nicht der größte Fan von ihnen, aber doch so langsam werde ich mit denen warm. Montez Ford kann sich einfach irre krass bewegen.
Bruder. nicht nur im Ring, sondern der hat auch irgendwie... Der hat so einen
Rhythmus. Ja, so, ja, wirklich, also das ist unfassbar. Und Andrew Dawkins ist ja auch, ich glaube, da haben wir das letzte Mal schon drüber gesprochen, das ist ja eigentlich mit fast einer der dienstältesten Wrestler, die bei NXT da so rumlaufen. Der ist ja schon verdammt lange da in diesem System. Hat ja auch irgendwie verschiedenste Rollen, war oft dann irgendwie nur so ein Jobber und dann jetzt irgendwie mit Montez Ford hat es irgendwie geklappt im Tag-Team.
Ja, der ist schon seit 2012 im WWE Developmental.
Ja, krass.
Hat auch da also quasi angefangen. Also der Beginn der In-Ring-Karriere 19.06.2012. Also ist wirklich ein absolutes Eigengewächs.
Ja, dürfte beim Montez Ford übrigens, glaube ich, auch zutreffen. Ja, auf jeden Fall. Er ist dann auch quasi direkt am Start.
Nur hat 3 Jahre später angefangen, 2015.
Ja, gut, klar.
War übrigens 4 Jahre bei den US Marine Corps, falls ich das
interessiert. Habe ich auch gerade gesehen. In unserer Datenbank des Vertrauens. Liebe Grüße an Cage Match. Und ja, genau, also Angel Dawkins ist ja dann quasi auch seitdem, seit es diesen Neustart da von NXT, also von dieser Reality-Show da in den richtigen Brand, da ist es ja mit dabei. Müsste auch, glaube ich, sogar bei der ersten Show da mit dabei gewesen sein, zumindest irgendwie bei den ersten. Also absolutes NXT-Urgestein, wenn man so will. Ja gut, ne, Match haben wir gesagt, war jetzt irgendwie nicht so gut. Ja, habe ich eigentlich ein bisschen mehr erwartet, weil ich gerade Kyle O'Reilly und Bobby Fish als Team richtig gut finde. Und wie gesagt, mit den Street Profits eigentlich auch langsam warm werde. Von daher, ja, ein bisschen schade. Aber gut, was willst du machen?
Hat sein NXT-Debüt, also mit dem Rebrand, bei NXT 53 gehabt.
Dann doch so spät, okay.
Im Jahre 2013 und hat nach nicht mal 3 Minuten gegen Sami Zayn verloren.
Aber das Schöne ist ja, oft, also früher war das so, jetzt ist das gar nicht mehr so krass bei NXT. Wenn die debütiert sind bei NXT, dann waren die oft schon irgendwie 1-2 Jahre bei NXT und dann immer mit auf den House-Shows, auf Touren und sowas halt.
Ja, er war vorher auch schon 2012 auf einer House-Show.
Ja.
Oh, ich sehe gerade, bei NXT 58 hat er nach 1 Minute 20 gegen Tyler Breeze verloren.
Ja, gut. Am Anfang war er halt noch Jobber, dann ist das halt immer noch ein bisschen was anderes, aber ja, gut. Jeder fängt halt mal klein an, ne? Gerade solche Eigengewächse halt, die komplett eigen trainiert werden, ne? Die kannst du halt auch nicht direkt gegen die Superstars gewinnen lassen oder sowas, ne? Da muss man halt klein anfangen, so ist das eben.
Ja, und übrigens, knapp 40 Ausgaben später hat er wieder gegen Tyler Breeze gekämpft. War das nächste Mal, wo er dann in einer NXT-Ausgabe war, und hat nach 2 Minuten verloren.
Ja, hielt er ja schon mal doppelt so lang durch.
Hat er dann irgendwann mal länger durchhalten können, bevor er sich hinlegen musste? Gegen Colin Cassidy nach 3:36 verloren. In einem Tag-Team nach 3:10 verloren. Alleine nach 2:55 verloren. Wieder gegen Tyler Breeze nach 1 Minute 9.
Oh.
Ticker, also ich kann mir fast so vorstellen, dass das ein Storyline war. 100 bei 137 in einem Tag-Team mit Sawyer Fulton gegen Blake und Murphy nach 2:30 verloren. Ey, der war jahrelang hier 2015 gegen Baron Corbin nach 2:30. Der war ein richtiger Jobber.
Ja, ja, der war komplett voll, der Jobber. Und deswegen, ja, jetzt hat es geklappt. Also mit Montez Ford scheint es dann zu funktionieren im Tag-Team.
Das wird auch nicht besser. Wann wurde das denn besser? Ich bin jetzt schon bei der NXT Nummer 160. Da war es immer noch 3:40. 3:13. Na gut, er hält immerhin länger durch als manch einer beim Sex. So.
Ja, ist doch auch mal was. Jo, weiter ging es dann mit einem Women's Match, aber nicht dem Women's Titelmatch, sondern es gab diesmal 2 Women's Matches auf der Card. Was ich schon mal sehr schön fand,
ja,
dass da die neben dem Titel geschehen, die Frauen noch eine zweite Storyline am Start haben. Sehr coole Sache auf jeden Fall. Und es trafen die Frau von Johnny Gargano, Candice LeRae, auf die frisch heel-geturnte, mit neuem Charakter ausgestattete Io Shirai. Was sagst du zum neuen Gimmick von Io?
Ich find's aktuell noch ein bisschen weird. Einfach weil Promo und Auftreten nach dem Heel-Turn nicht zu ihrem Entrance gepasst haben. Der Entrance, das wirkte so wie so eine Psycho-Bitch, nenne ich es jetzt einfach mal bewusst provoziert.
Ja, irgendwie aber schon.
Aber das davor war eher so kaltblütig.
So. Ja genau, vorher war das halt einfach dieser kaltblütige, ich sag mal, Killer-Heel jetzt einfach so, ne? Und jetzt ist es halt, ja wie du sagst, schon so ein bisschen weird, ja Psycho so ein bisschen schon hört irgendwie, ne? Auch bei dem Entrance alleine halt, so wo sie dann da die Entrance entlang und dann so immer mit diesen so auf den Kopf hauen und sowas, so, das war schon irgendwie so ein bisschen so Psycho-mäßig, ne? Mhm. Deswegen mal gucken, wo sie damit hin. Also ich finde, an sich fand ich es nicht schlecht, dass sie Heel geturnt haben, weil ja, hat irgendwie halt gepasst, so in die Storyline auch dann gegen Candice und sowas irgendwie. Das fand ich schon okay, aber ja, mal gucken. Vielleicht ist das Gimmick auch ein bisschen Gewöhnungssache oder sowas. Das Outfit fand ich aber auch sehr komisch irgendwie.
Ich fand's aber gut.
Ja, sah gut aus, aber es...
Okay, erzähl du, Zähne.
Nee, ich fand's auch gut, aber es sah halt ungewohnt aus, weil so vorher bei den NXT-Shows immer das Outfit ein bisschen anders war. Da war es einfach so eine Lederhose, so eine enge und dann so ein schwarzes Top halt dazu.
Ja, du meinst jetzt nach dem Heel-Turn.
Genau.
Und da hatte sie halt auch keine In-Ring-Gear.
Ach so, ich dachte, das wäre ihr Ring-In-Gear gewesen. Nee. Weil bei Lucha Underground hatte die auch in diesem Heel-Match hatte die auch so ein Outfit mit Lederhose und sowas. Deswegen.
Nee, das war glaube ich nur so eine, diese Dana war einfach so eine Leder-Leggings.
Ach so, okay.
Was ich ja immer ganz schön finde, wenn Wrestler außerhalb von Matches zum Ring kommen, nur für eine Promo, dass sie dann halt auch einfach nicht in ihre Gear rumlaufen.
Ja, macht ja auch Sinn, ne? Also, weil. Das ist so ein bisschen auch für die Glaubwürdigkeit zu halt so, weil warum sollst du denn eine Gear anziehen, wenn du überhaupt nicht catchst? Das hatten wir ja dann später nochmal in einem Segment, wo das dann der Fall war.
Vor allem, was ich halt immer schade finde, aber ich finde es halt blöd, dass oftmals, wenn Wrestler in ihrer Gear zum Ring kommen für eine Promo, dann weißt du fast immer, wenn der gleich einmal rauskommt, ja, okay, die haben jetzt gleich noch ein Match gegen. Irgendwie,
ja, klar.
Da fände ich es dann cooler, wenn man dann einfach auf das Gear verzichtet. Wenn dann einfach, er kommt halt, ne, wie sie jetzt von ihrer Lederleggings T-Shirt raus, weil sie einfach nur was sagen will. Und dann hat sie plötzlich ein Match, weil Candice dabei rauskommt oder sowas, ne? Und dann muss er halt.
Ja, genau.
Gut, wenn sie dann High Heels anhat, ich weiß nicht, ob sie die anhatte, aber ne, wäre das dann schwierig. Aber muss halt in dem Ding wresteln.
Ja, genau. Also sehe ich auch absolut so.
Aber auch bei Männern, ne? Das war jetzt so generell.
Ja, ja, klar.
Hat man ja schon öfter mal gehabt, dass dann irgendwie ein Miss musste ein paar Mal in Anzug catchen und sowas.
Ja, genau. Ich erinnere mich da, glaube ich, auch an sowas. Ich finde aber in dem Outfit, was die da hatte, wirkte die kleiner als sonst. Also mit diesem Einteiler und sowas da. Also gut, die ist ja sowieso nicht sonderlich groß, ne? Aber kam mir irgendwie klein. Vielleicht kam es mir auch nur so vor.
Weiß ich nicht.
Ja, wie auch immer. Ein Match fand ich ziemlich gut, ehrlich gesagt.
Ja.
Ja, gut, du hattest da auch zwei halt Damen, die wissen, was sie tun. Ne? Candice mag ich auch sehr, sehr gerne. Io eigentlich auch. Oder was heißt eigentlich? Ich mag die sehr gerne. Finde das auch eigentlich so interessant mit dem Heel-Turn. Von daher, ja, war ein sehr gutes Match. In Erinnerung bleibt auf jeden Fall der schöne Spanish Fly vom Top Rope. Den Suicide Dive in den DDT von Ken, das fand ich auch sehr hübsch. Mhm. Und ja, ansonsten ist uns da, denke ich, was ganz Gutes geboten worden. Schöne Action, viel hin und her. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Ja, es war auch irgendwie mehr Fight als Match. Du hast sehr deutlich gemerkt, okay, Io Shirai hat nicht nur ein neues Gimmick verpasst bekommen, sie ist nicht nur Heel getarnt und neue Gear, sondern sie hat auch da andere Taktik im Ring verfolgt, ne? War nicht mehr dieses High-Flying-Ding, wie man sagt, Genius of the Sky, bla, sondern die hatte halt, wollte halt einfach nur den Gegner besiegen.
Stimmt, ja.
Was oftmals ist, ne? So, ja, turned heel, aber macht immer noch die krassen Moves wie ein Face, ne?
Ja, stimmt. Ja, im Prinzip ist ja auch so High-Flying-Moves, das ist ja auch eigentlich absolut facig, ne? Weil also das ist eigentlich viel untypischer sowas, weil Highflying-Aktionen sind ja eigentlich dazu da, um ne, die Fans zum Wow zu bringen oder sowas, ne? Aber warum sollte das ein Heel machen?
Eben, das wäre ja auch nicht.
Genau, und so. Ich glaube, das hat auch irgendwie nur einen, ich glaube, Moonsault, hat sie den gezeigt oder wollte sie den? Doch, damit hat sie gefinisht mit dem Moonsault, ne?
Ich bin mir tatsächlich leider gerade nicht hundertprozentig sicher.
Ist auch nicht, ich meine aber schon. Ja, auf jeden Fall gab es halt dann den Moonsault und diesen Spanish Fly gab es halt. Aber das war halt auch eher so ein dann. Also da war das auch okay, weil das so aus dem Moment halt rauskam. Von daher war das auch ganz, ganz cool eigentlich. Und ja, wie gesagt, also Match war sehr, sehr nice. Io Shirai gewinnt dann hier am Ende. Ja, gut. War abzusehen, dadurch, dass er halt frisch heel geturnt ist. Wir haben eben über die Hype-Videos gesprochen. Hier fand ich auch nochmal ganz gut eigentlich, dass es davor noch dieses schöne Hype-Video gab. Und ich habe ja nicht alles von der Fehde jetzt genau mitgekriegt, sondern nur eigentlich nur das Titelmatch da, wo Io Shirai verloren hat und dann hier Shayna Baszler mit dem Candlestick verprügelt hat.
Genau, weil und, war, auch, aber so war auch schon das dritte Match, was sie um den Titel hatte dann zu dem Zeitpunkt.
Genau.
Zweimal und, hat halt, ist ja halt Dingens die Candice zur Hilfe geeilt, wegen den anderen beiden Damen.
Den Horsewomen, die so furchtbar sind.
Ja. Die UC-Mutantinnen. Mit dem unaussprechbaren Namen. Ich kenne den ja, und trotzdem, obwohl da nie was war, also Candice hat da nie aus Versehen sie erwischt oder sowas, ist dann halt gesnappt und
ja, nee, aber auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ja, durch dieses Hype-Video wusste ich dann voll gut Bescheid eigentlich, worum es so geht und konnte das so einfach voll gut nachvollziehen, wie es jetzt halt zu dem Match gekommen ist. Und das war eigentlich nice. Ja, wie gesagt, ne, Match war sehr gut. Willst du noch irgendwas dazu sagen?
Nein, war für mich tatsächlich aber auch das zweitbeste Match an diesem Abend.
Würde ich mitgehen, absolut. Würde ich definitiv mitgehen. Dann kommen wir zu dem Match, was für mich das beste Match des Abends war.
Ja gut, es gab keine Ringglocke, aber das war schon ordentlich, was da passiert ist, ja.
Ja, der NXT North America Title stand auf dem Spiel.
Was vergessen?
Ach so, das stimmt, das kam ja danach.
Ja, ich dachte, ich krieg dich vielleicht damit, wenn ich sage, es gab keine Ringglocke. Aber gut.
Ja, es muss irgendwie... Also ja, es kam...
Ich wollte es auf charmant machen.
Ja, verkackt, sorry.
Schade.
Nein, der gute alte Matthias Rätsel kam in den Ring und hat ein bisschen hart gesprochen hier so, yo, hier, Killian Dane, du hast mich die letzten paar Mal immer hinterrücks attackiert. Und ja, fand er eigentlich nicht so cool und deswegen hat er gesagt dann, ja, jetzt komm doch her, ich bin jetzt hier, dann lass uns doch jetzt mal prügeln, so ungefähr. Dann kam Killian Dane tatsächlich auch. Ja, und dann haben sich die beiden erstmal ordentlich geprügelt. Hier war dann das Beispiel, dass Wrestler in Gear sind, obwohl sie gar nicht in Gear brauchen wollen. Killian Dane war nämlich in seiner Gear, nur mit Shirt halt.
Ja, ich glaube, ich habe Bilder von House-Shows gesehen, der catcht auch in so einem Shirt.
Okay.
Da ist es allerdings, finde ich, da macht es noch fast Sinn, weil das halt auch so eine Alltagskleidung ist. Das ist halt eine Jeans. So, ne?
Hatte der eine Jeans an oder hatte der nur die Uhr? Okay. Nee, ich habe gedacht, der hätte seine Unterhose dann vom Catchen.
Nee, der hat auch in Jeans und T-Shirt, beziehungsweise so dieses Tanktop-T-Shirt, auch bei den letzten House-Shows, soweit ich weiß.
Ach, okay.
Gecatcht. Ich kann es dir ganz kurz raussuchen. Wo haben wir ihn denn? Für diesen tollen Menschen, der da in der Region alles mitnimmt. Ich habe mittlerweile andauernd erwähnt, den NXT-Guy. Und bei dem habe ich das gesehen. Red am besten weiter über den Brawl. Ich suche sie ja, raus genau. Und schicke sie
dann einfach. Dann gab es einen Brawl erst vor dem Ring, dann ging es noch mit auf die Stage. Ja, zwischenzeitlich kamen eine Menge Security-Leute dazu, die beiden trennen wollten. Ja, wie das in so Brawls ist, funktioniert das natürlich nicht. Immer wieder haben sich die beiden gegenseitig in die Finger gekriegt. Was ich dann irgendwie sehr witzig fand in dem Moment, irgendwie so vier Leute haben versucht, Matt Riddle festzuhalten, haben das nicht geschafft. Und dann kam irgendwie Killian Dane und da kamen nur zwei oder sowas und haben den dann irgendwie es geschafft zurückzuhalten. Weißt du, so Killian Dane als Typ, der dann so vom Optischen gefühlt doppelt so groß und schwer ist wie Matt Riddle, wird dann von der Hälfte der Leute nur zurückgehalten. war im Moment irgendwie witzig, aber jo, Matt Riddle springt ihm dann auf den Rücken, versucht so einen Sleeper anzusetzen. Killian Dane versucht den abzuschütteln, schafft das auch zuerst, indem er ihn rückwärts gegen die LED-Wand hämmert. Aber Matt Riddle ist wieder auf seinem Rücken und dann läuft Killian Dane einfach los, säbelt dabei noch den einen Mitarbeiter da um und beide landen von der Stage, ich glaube sogar durch den Tisch. Und ja, sind dann out. Ah ja, da ich sehe es. Ja gut, okay.
Ich habe auch dazwischen ein Bild gesehen, wo ohne T-Shirt war. Hier siehst du nochmal besser mit, richtig mit einer Jeans.
Ja, ja, okay, gut, wusste ich gar nicht, dass das auch sein Ring-In-Gear ist. Ja gut, dann ist okay.
Warum auch immer da jetzt ein anderes Foto bei ist.
Ja, gut, okay, aber gut zu wissen auf jeden Fall. Ja, nee, und dann waren auf jeden Fall beide out, nachdem sie von der Stage gekullert sind und den einen Mitarbeiter dann noch schön mit umgesäbelt haben. Ich glaube, das Match ist auch schon, also es war, glaube ich, vor dem Takeover schon für die nächste NXT-Ausgabe angesetzt.
Es sollte auch schon eins geben.
Ja.
Aber da war auch so ein, also es war direkt vor dem Takeover die Go-Home-Show quasi.
Okay.
Da sollte es ein Match geben, aber Killian Dane hat ihn von hinten attackiert und ausgenockt.
Ach so, okay. Ja gut, wahrscheinlich ist das Match wieder bei den Access oder sowas aufgezeichnet worden. Das machen die ja ganz oft bei den Takeovern, dass dann irgendwie am Vormittag oder sowas dann die Matches für die erste Ausgabe quasi nach dem Takeover ausgestrahlt werden. Und danach gibt es ja dann erst die Tapings dann wieder. So macht man das ja hin und wieder. Da wird das dann mal rumgespeichert. Aber jetzt kommen wir zum Match, was für mich das Match of the Night war. Und zwar.
Ja.
Und zwar das NXT North America Title Match Freeway Dance. Also erstmal, Velveteen Dream, du bist einfach die geilste Sau der Welt, ja?
Ey, dieser Entrance, Alter.
Dieser Entrance, das war einfach so großartig. Erst mit dem Mountie. Also, wer mich gut kennt, weiß, dass ich ein großer Fan vom Mountie aus den 90ern damals war und diesen Teamsong einfach absolut abfeier. Und deswegen habe ich das super abgefeiert, als auf einmal diese Melodie kam. Und musste halt super lachen. Und dann ist das umgeswitcht in so einen Hip-Hop Song irgendwie mit Hip-Hop tanzenden heißen kanadischen Cheerleaderin und dem Logo und der... Und Dudes waren auch dabei, natürlich. Ja. Und ich glaube, es war das Logo der Toronto Raptors, der Eishockey-Mannschaft.
Was ist Basketball? Und die haben jetzt, glaube ich, letzte Saison zum allerersten Mal, soweit ich das verstanden habe, die NBA-Meisterschaft geholt.
Ach, cool. Ja, gut, also dann Basketball, da war ich mir jetzt nicht so sicher. Ja, doch, stimmt, Basketball. Genau, die Maple Leafs sind die Eishockey-Mannschaft, stimmt. Ja, wie auch immer, hat man das halt noch so ein bisschen da halt mit eingebaut. Vielleicht waren das sogar die Cheerleader da von diesem Verein. Es sah zumindest so aus.
Das kann gut sein. Die konnten auf jeden Fall sehr gut tanzen. Ich war neidisch. Oh
ja. Ja, das sah echt gut aus, also muss man schon sagen, und ja, hat auch irgendwie gepasst. Der Velveteen Dream macht ja oft auch mal so Special Entrance dann angepasst an die Orte oder an das Gimmick der Show oder sowas. Von daher hat das ja auch super gepasst, hat ja dann auch so ein bisschen, ja, was heißt ein kanadisches Outfit eigentlich nicht, aber so eine rote Hose hatte er dann halt so ein bisschen in so einem dunkleren Rot.
Ja, war so eine kleine Hommage an diese Mountie-Typen.
Genau, und ja, war doch eigentlich sehr, sehr cool, fand ich. Damit hat er schon fast irgendwie die Show gestohlen. Wie das beim Dream halt so ist, ne? Aber auch Pete Dunne im sehr schönen grünen Outfit. War übrigens eine Hommage an Finlay.
Ja. War aber sehr ungewohnt.
Ja, war ungewohnt, ihn in den Farben zu sehen, aber so nach einem längeren Sehen war das doch. Also sah gut auf jeden Fall
aus. Man hat sich sehr schnell dran gewöhnt.
Ja, klar. Auf jeden Fall. Und ja, Roderick Strong war auch noch im Match. Hatte, glaube ich, keine Special Gear.
Und auch keinen Special Entrance.
Und auch keinen Special Entrance. Man hätte meinen können, der gewinnt. Dem war aber nicht so. Es war aber trotzdem ein sehr, sehr starkes Match. Wortspiel hier nicht. Aber ich fand es sehr, sehr gut. Also, ich fand, das hat sehr gut gepasst zwischen den dreien. War so eine schöne Mischung aus den drei Stilen. Also, dann schön harthittigen von Pete Dunne. Dann, dem Zeug hat, was Roderick Strong macht mit Backbreaker und all so.
Wo ich sagen, er macht Backbreaker.
ja, macht Best Backbreaker. An sich ist es schon ein guter Wrestler, also bietet dann ja eh auch fantastisch. Und der Velvet Dream auf seine eigene Art und Weise natürlich auch gut. Also jetzt vielleicht nicht wrestlerisch so gut wie halt Pete Dunne, aber vom Characterplay halt großartig einfach der Typ.
Ja, und da fand wir haben es so schnell erwähnt, der Typ ist Money.
Ja, klar. Der Kerl ist halt auch erst fucking 23, ne? Eieiei, ne, also der wird dem Hause McMahon noch eine ganze Menge Kohle einbringen. Und da fand ich auch gerade vor allem diese Interaktion zwischen Pete Dunne und Velveteen Dream fand ich teils halt sehr großartig. Ja. Und diese eine...
Wenn man auch bedenkt, Pete Dunne ist zwar auch erst 25, nur Pete Dunne macht den Scheiß halt schon seit 2007, ne?
Ja, das ist halt schon krank, ne?
Ja.
British Wrestling halt, also phew. Und ja gut, der Velveteen Dream auch für die 3 Jahre, das macht auch super gut einfach, ne?
Ja, voll.
Braucht man nicht drüber reden. Und Strong halt hier, der Veteran, ne, hat auch seine Rolle, finde ich, hier absolut gespielt in diesem Match. Auch ein paar schöne Sachen dabei und dieses Dings von Pete Dunne, ne, dieses Finger- und Armbearbeiten, ne?
Ich hasse und liebe es zugleich.
Das sieht halt so gut aus, ne, aber das tut beim Zucken einfach teilweise so weh.
Das ist so richtig Phantomschmerz, wie wenn du dir ein Video anguckst, wie einer einen Tritt in die Eier bekommt. Und du hast zieht automatisch der Leisten gehend. Und das hast du ähnlich voll. Halt auch bei diesen Fingerbreak-Spots.
Komplett. Und auch diesen einen Kick fand ich so krass, wo Velveteen Dream sich, glaube ich, am Arm vom Referee festgehalten hat. Und Pete Dunne holt einfach aus und kickt ihm seinen Arm so weg einfach. Mhm. Das sah so übel aus. Uiuiui. Und ich habe teilweise echt gedacht oder auch so ein bisschen erhofft, dass Pete Dunne das Ding macht. Das hätte ich irgendwie gefeiert. Aber am Ende war es der Velveteen Dream, der das Ding gewonnen hat. Das war ja eigentlich noch so eine schöne Hin- und Her-Sequenz. Da hat, glaube ich, Strong erst den Dream aus dem Ring geworfen, wollte dann irgendwie finishen und dann kam der Dream wieder rein, hat Strong rausgeworfen und dann ging es ins Finish über. Erwähnenswert natürlich noch der Coast-to-Coast-Elbow in die Ringecke vom Dream.
Aber ich glaube, das ist ein bisschen ungünstig gelandet, weil es war relativ schnell, dass er sich da so ein bisschen so in den Arm schütteln musste.
Ja, ich glaube, das sah auch sehr, sehr knapp aus, wie er getroffen hat.
Ja, da hat nicht viel gefehlt und er wäre einfach in der Liste Botcher Mania gelandet. Ne?
Ja, gut, das wäre natürlich auch sehr ehrlich. Tut wahrscheinlich auch sau weh, wenn du mit dem Ellbogen so einfach auf der Matte landest.
Ja, vor allem, wenn es nicht geplant ist.
Ja, klar.
So ein Ellbogen, wenn der Gegner ausfällt, dann hältst du den Arm ja von vornherein anders,
als
du landest. Und eher so
klar.
Auf der Seitenhüftgegend und nicht halt mit dem Ellbogen.
Definitiv. Ja, aber war ein sehr, sehr gutes Match für mich. Tatsächlich würde ich sagen, Match of the Night.
Ja, gehe ich mit. Es war so wunderschön aus einem Guss. Du hast diese 17 Minuten, hast du nicht gemerkt.
Weil richtig,
es hatte
richtig.
Keine Längen. Es war wirklich, also du hast doch nicht irgendwie mal so ein Setup gemerkt, wo, okay, ich muss dich jetzt so platzieren, damit ich das mache. So, nee, das ging einfach von Anfang bis Ende durch. Wie ein Videospiel quasi, ne?
Genau, also, nee, das stimmt, das war jetzt auch zu keiner Zeit irgendwie so abgehakt oder sowas, so, sondern, wie du sagst, so gut in einem Rutsch durch. Und das ist ja auch immer wichtig für so einen Matchfluss halt, wie, zum Beispiel im nächsten Match fand ich das halt nicht so gut. Tatsächlich.
Nee, das, also, wir können ja direkt über das Follow-Up-Match reden.
Genau.
Traditionell das Women's Championship Match als Co-Main-Event.
Genau.
Das war leider scheiße.
Ja, ich fand's auch nicht so gut. Ich hab mehr, ehrlich gesagt, ein bisschen mehr davon erhofft.
Ich mag mir hier grundsätzlich. Shayna Baszler ist auch richtig gut geworden, muss man sagen. Als sie ihre ersten Auftritte hatte, dachte ich mir so, was will die denn hier? Ähnlich wie Nia Jax, schickt die nochmal ins Development. Aber in dem Match war leider gar nichts. Also es war so unfassbar behäbig.
Ja.
Aber nicht gewollte Slow-Pace-Variante vom Wrestling, sondern es war einfach behäbig.
Ja, nee, teilweise fand ich auch irgendwie, dass es da, keine Ahnung, ob das Kommunikationsschwierigkeiten waren oder ob das halt vom Timing nicht gepasst hat, aber ich fand, Mia hat da oft irgendwie gestoppt und dann nochmal neu angesetzt, so ist auch bei so Running-Moves und sowas halt. Und irgendwie war die Rolle von mir war auch ganz komisch. Die hat dann, also sie war halt der Face, oder ist der Face halt, und hat dann trotzdem irgendwie dirty agiert mit Haare ziehen und dann auch so einem Eye-Poke gab's und sowas halt.
Ja, das passt so ein bisschen in die Rolle, wie die Fehde aufgebaut wurde. Sie hat ja, auch okay. auf dirty Art und Weise die beiden UFC-Mutantinnen ausgenockt in den Vorwochen. Und da hat das schon gepasst. Ich so, ey, ganz ehrlich, ich komme von der Straße, ich zeig dir jetzt, wie die Straße mit solchen Leuten wie dir umgeht.
Ja, wollte gerade sagen, das passt ja so ein bisschen. Also im Prinzip ist es ja ihr Gimmick, dass halt das Mädel von der Straße ist.
Ja.
Da wird ja auch nicht krass drumherum gemacht. Das war ja auch beim Entrance so ein bisschen mit den Hip-Hop-Gangstern, sage ich jetzt mal. Die da halt so mit draußen mal, also ohne das jetzt abwertend zu meinen, aber das ist halt ihr Gimmick. Sie ist halt dieses, dieses Gangster-Chick von der Straße quasi.
Ja. So wird sie auch aufgebaut und wird ja viel aus ihrer Vergangenheit genau. so ein bisschen Bezug genommen.
Ja, genau. Ja, gut, von daher macht es schon Sinn, war halt irgendwie für mich so ein bisschen ungewohnt, das so zu sehen und ja. Für mich überraschend gewinnt dann Shayna Baszler hier auch nochmal.
Ja, hätte ich persönlich gar nicht mit gerechnet.
Ja, also ich sag das zwar jedes Mal, dass ich mit dem Titelwechsel gerechnet habe, ich glaube, das habe ich auch beim letzten Mal gesagt, beim Match gegen Io Shirai, aber dieser Run kommt mir auch einfach schon unfassbar lange vor, aber nicht lange, dass es sich zieht, sondern so nach dem Motto, ja gut, irgendwann wollen die doch mal bestimmte Main-Roster haben, also muss sie doch jetzt den Titel auch mal verlieren.
Die ist jetzt schon 288 Tage Champion. Am Stück. Ne? Und war davor auch schon 133 Tage Champion.
Ja, das ist krass.
War nur für 71 Tage unterbrochen durch Kairi Sane, unsere kleine Cosplay-Piratin.
Ja. Hat der Titel ja auch schon 10 Monate dann ja jetzt quasi schon im Oktober. Ende Oktober hat sie den gewonnen.
Ja.
Letztes Jahr. Ja, nicht übel. Habe ich ehrlich gesagt auch nicht mit gerechnet, weil ich gedacht habe, dass das dann Ding auch irgendwann wieder weg ist und dass er dann halt hochgeht. In Main-Kader. Gerade so ein Ding halt, Baszler gegen Becky kannst du halt super aufbauen, weil ne, die ist eine der besten Freundinnen von Ronda Rousey, ne, und dann kannst du halt kommen, ja komm, du hast hier Ronda rausgekickt, jetzt bin ich da.
Ja.
So nach dem Motto.
Ich denke auch, also wir haben ja schon ein bisschen drüber philosophiert, also wer der nächste Gegner wird, weil viel ist aktuell nicht in Women's Talent, was noch keine Chance hatte.
Ja, Io Shirai kannst du halt nicht mehr nehmen. Die ist jetzt eh hier getönt und hatte schon 3 Matches.
Richtig.
Candice funktioniert halt jetzt auch nicht. Die hat gerade das große Match verloren oder ein wichtiges Match verloren.
Genau. Ich tippe auf eine zurückkehrende Dakota Kai jetzt tatsächlich, dass die ist scheinbar wieder fit. Und es würde halt Sinn ergeben, die hatten ihre Geschichte miteinander schon.
Ja, eben.
Bevor sich Dakota verletzt hat. Und dann wird die, denke ich mal, spätestens beim nächsten Takeover, wann auch immer der ist. Wahrscheinlich vor der Survivor Series, die müsste jetzt
sein. Ja, müsste vor der Survivor Series sein, genau.
Ist gar nicht wann, kann ich ja parallel mal nachschauen. Das da wird sie spätestens dann entthront. Also gehe ich wirklich jetzt ernsthaft
von
aus.
Ja, gehe ich auch stark von aus. Und mit Dakota Kai kann das auch eigentlich passend machen. Die ist halt, also Dakota ist ja immer so ein bisschen so die Underdog-Rolle, ne? Und die kann man halt gut eigentlich jemanden mal absetten lassen oder sowas. Also ich denke, das kann man schon irgendwie vernünftig hinkriegen.
18. November ist Survivor Series.
Ah, okay. Und also ich finde irgendwie langsam wird es auch mal wieder Zeit für einen Face Women's Champion.
Ja, reicht dann jetzt auch, ne? War ein guter Run, war ein sehr solider Run. Und, Spaß gemacht.
Jetzt. Ja, definitiv. Next,
nee, Quatsch, so. 18. November war Survivor Series 2018. Okay. Das muss ich jetzt ganz kurz auch noch korrigieren. 24. November, Sonntag.
24. November.
Aber wenn ich. WWE Survivor Series 2019 sagt mir Google bzw. Wikipedia vom 22. November bis 25. November.
Hä?
In Chicago, ja, das heißt vieles hier im Punk-Chance.
Oh Mann, ja, toll.
Yay.
Furchtbar.
Eine Sache, die ich noch ganz gerne zum Match sagen würde, auch wenn es an sich ja kein gutes Match war, das haben wir ja bereits festgestellt, aber Baszler hat sehr schön ihren Arm gesellt. Der wurde sehr früh im Match rausgenommen und sie hat es wirklich
das
gesamte Match durchgezogen. Das fand ich sehr, sehr gut.
Ja, das stimmt. Das war auch mal was anderes, dass halt mal gegen Baszler Körperteile bearbeitet werden wollen. Sonst ist sie ja immer die Arme bearbeitet, bevor sie den Kirifuda-Klatsch ansetzt. Und auch Beinwork sieht man ja relativ oft bei ihr. Halt dieses typische MMA-Ding, ne? Körperteile bearbeiten und sowas halt, ne? Und dann die Submission einsetzen. Deswegen war mal ganz nett, das eigentlich mal gegen sie zu sehen.
Ja. hat mir sehr gefallen. Zumindest der eine Teil vom Match.
Ja, kann ich zustimmen. Hat am Ende trotzdem nicht gereicht. Dann gab es trotzdem den Kiri-Fuda-Clutch. Ich fand das sehr schön, wie sich auf Twitter, ist schon ein paar Monate her, die Leute aufgeregt haben, warum Shayna Baszler den Arm des Gegners bearbeitet, wenn der Finisher doch ein Choke ist. Ja, gut, ne? Wenn du den Arm bearbeitest, wenn der Arm angeschlagen ist, dann kannst du dich nicht mehr aus dem Choke befreien, ist doch klar.
Sollte eigentlich logisch sein.
Ja, aber, naja, Wrestling-Fans, ne? Hauptsache irgendwas suchen, wo man sich beschweren kann.
Ja, kennen wir ja zur Genüge, ne?
Apropos Gründe, um sich zu beschweren. Das NXT-Title-Match stand an. Da gab es ja bei den Matches davor ordentlich Grund, sich zu beschweren. Zumindest hatten wir den gehabt.
Ja.
Einfach. Weil, ja, die vorigen Matches kann man ja so sagen, waren so ein absoluter Spotfest-Overkill. Beide.
Das war PWG auf 400 gedreht.
Ja. Und da bin ich schon mal ganz froh, dass man da ein bisschen anders gegangen ist. Es war zwar auch Two out of Three Falls, in dem Fall wie das erste Aufeinandertreffen, allerdings hat jedes Match eine andere Stipulation, also es war quasi ein Three Stages of Hell Match.
Kann man, glaube ich, so nennen, ja.
Und das Match bestand aus, der erste Fall war ein ganz normales Singles Match, gewählt von Adam Cole. Das zweite Match war ein Street Fight, den Johnny Gargano gewählt hat. Und das dritte war dann ein, ja, offiziell steht jetzt hier Steel Cage Match, aber es war ein bisschen mehr als ein Steel Cage Match. Es war ein Weapon Steel Cage Match im Prinzip. Also überall an dem Käfig hingen Waffen, oben an der Decke war noch der Käfigrand voll mit Stacheldraht. Es wurde extra erwähnt, man kann nicht gewinnen, indem man den Käfig verlässt, sondern nur durch Pin oder Aufgabe im Käfig.
Genau.
Ja, war doch mal ganz nett so. Also das ist ja dann auch relativ, ich sag mal, geheim geblieben bis zur Pre-Show, wo das dann announced worden ist. Ich habe es dadurch Zufall mitgekriegt während den Entrances, wo das die Kommentatoren gesagt haben.
Was ich aber schade finde.
Ja, das hätte man meiner Meinung nach mehr overbringen sollen.
Weil vor allem, ich habe den Käfig auch das ganze Show über, auch bei so weitwinkligen Aufnahmen, nicht gesehen.
Wollte gerade sagen, man hat das immer so gemacht, dass man den Käfig wirklich nicht sieht in den Aufnahmen. Also den hast du wirklich nie gesehen. Und von daher hätte man vielleicht doch ein bisschen besser promoten sollen, meiner Meinung nach zumindest. Ja, Match ging dann auch fast 50 Minuten.
Ja.
Was hier eigentlich okay war, weil es halt in diese Falls gesplittet war. Also da fand ich, ging das noch. Ich fand den ersten Fall trotzdem viel zu lange. Der ging 20 Minuten.
Ja, den hätte man auf 10, 15 Minuten kürzen müssen.
Ja, dafür ging der zweite halt dann, ich sag mal, nur 8. Und der dritte dann noch mal fast 20. Interessanterweise hat Adam Cole den Fall gewonnen, den er gepickt hat, und John Gargano den Fall gewonnen, den er gepickt hat. Ja gut, Adam Cole nicht ganz freiwillig, er wurde disqualifiziert. Hat ja den Stuhl reingebracht und hat dann Johnny Gargano dazu gebracht, den Stuhl zu benutzen. Dann gab es die DQ.
Boah, wegen Unfähigkeit des Referees, weil er den Stuhl einfach nur auf den Apron gelegt hat, statt ihn einfach rauszuwerfen.
Ja, genau.
Blame this guy. I don't know your name.
Dann gab es im Streetfight, ging es dann nochmal ein bisschen durch die Halle. Bisschen da Prügel, das war auch ganz cool gemacht eigentlich. Ja. Und dann der dritte Fall, den ich auch sehr gut fand. Also. Bitte? Bist du fertig mit Reden?
Ich habe die ganze Zeit nicht geredet.
Ach so.
Ich habe zwischendurch immer so irgendwas sagen verstanden.
Ja, ich habe dich nur irgendwas reden gehört und dann habe ich gestoppt, weil ich. Ja. Ja, dann wie auch immer. Was sagst du zum Match?
Gleich eine Sache vorweg. Das, was ich eben gelobt habe, mit dem Durchsellen einer Verletzung, in dem Match leider nicht hingekriegt. Weil Johnny Wolverine hat im Classic Wrestling Match, ein wirklich Classic Wrestling Match, veranstaltet. Und ist halt immer schön aufs Bein, aufs Knie gegangen. Und das war leider 2 Minuten später schon wieder vergessen. Also ist ja schade. Ja,
aber so zwischendurch ist es dann immer noch mal wieder aufgetaucht. So dann irgendwann im ersten Fall ist Adam Cole noch mal gehumpelt. Oder als er dann den Last Shot auf den Stuhl machen wollte im dritten Fall, wo Johnny Gargano ausgewichen ist und der Fall gegen den Stuhl dann gekickt hat, da hat das Bein auf einmal wieder krass geschmerzt. Da war das auf einmal wieder angeschlagen.
Ja, das ist halt inkonsequent, ne?
Ja, das finde ich ja doof. Also wenn, dann solltest du es halt schon komplett durchziehen. Oder es halt lassen.
Ja.
Ja, ansonsten, was sagst du zum Match im Ganzen?
Ich würde tatsächlich, man muss, finde ich, ein bisschen aufteilen. Das klassische Wrestling-Match zu Beginn hatte einen sehr, sehr schönen Anfang.
Ja.
Dass sie sich halt kennen und sich dann auch so ein bisschen, ne, hin und her, ey, ich weiß, was du gleich machst. Nein, ich weiß aber, was du machen wirst. Und das war schön. Danach war er leider ein bisschen langatmig zum Ende hin. Der hätte ein paar Minuten weniger definitiv gut getan.
Ja, war definitiv zu lang.
Der Street Fight war dann natürlich wesentlich kürzer. Ging ja noch keine 10 Minuten, glaube ich.
Nee, 8 nur.
8 Minuten. Und es war halt 8 Minuten Carnage. Ne? Waffen ohne Ende haben natürlich schon mal in Vorbereitung auf das dritte Match natürlich schon mal ein bisschen was reingebracht. Auch Tische unter anderem.
Ja.
Und Stühle und alles sind sehr schön eingesetzt, auch schön durchs Publikum geprügelt. Gargano noch mit einem schönen Selfie.
Stimmt.
Finde ich immer schön, solche kurzen Momente.
Ja, ist für den Fan auch super gewesen, also der hat sich bestimmt mega gefreut.
Ja, ich glaube, der hat auch ewig eine Erinnerung.
Definitiv.
Auch praktisch, dass du dir einfach dein Handy in der Hand hast.
Ja.
Und dann auch noch im Selfie-Modus, also. Weil gut, in Selfie-Modus kommt man leichter, aber auch im Fotomodus gerade fand ich sehr schön.
Ja, auf jeden Fall, definitiv.
Und das Cage-Match zum Ende. Heiliger Bim-Bam, also da haben sie sich auch nochmal richtig gut gegeben.
Oh ja.
Dieses Finish da vom Käfig runter durch die Tische. Au.
Ja, ouch.
Ja, also insgesamt von allen drei Matches, die sie bisher hatten, bisher das Beste.
Auf jeden Fall, ja, gehe ich mit.
Aber trotzdem für mich kein 5-Sterne-Match. Oder ich glaube, auf Cage-Match hat es irgendwie eine Bewertung von 8,7.
Ja, ja.
Vielleicht ein bisschen hochgegriffen.
Ja.
Aber trotzdem das beste Aufeinandertreffen von den beiden bisher. Hoffentlich jetzt auch erstmal auf lange, 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 lange Zeit das Beste.
Ich hoffe, dass es das letzte ist, vor allem, weil es jetzt auch so ein schöner, ne, war jetzt drei Matches, also hat einer eindeutig gewonnen mit 2-1, also in dem Fall halt Adam Cole, Baby. Und das Problem ist, so ein Finish ist ja eigentlich immer so ein bisschen so eine Garantie für ein Rückmatch. Weil, ne, also sind ja beide vom Cage zusammengefallen und Adam Cole lag dann auf Johnny Gargano, beziehungsweise ist dann auf Johnny Gargano so gerobbt und hat dann halt gewonnen, ne. Ich hoffe es nicht, weil, ne, wie gesagt, die ersten beiden Matches waren halt noch krasser Overkill. Das war dann jetzt ein okayer Abschluss, finde ich auch nochmal mit ein bisschen extremerem Match. Sollte dann gegessen sein, meiner Meinung nach jetzt.
Ja, jetzt muss der nächste Herausforderer kommen.
Also. Ich denke auch, die Sache ist jetzt erledigt, weil als die Kameras dann off-air ging es dann noch ein bisschen weiter. Da hat WWE.com oder der YouTube-Channel eher halt Videos hochgeladen, wo dann halt ja, Johnny Gargano so ein bisschen verabschiedet wurde vom Publikum.
Oh, das habe ich gar nicht gesehen.
Wusste
ich
mit, gar nicht. Wo, da kam seine Frau Candice noch dazu, ne, bisschen wieder Mut zugesprochen und so weiter. Und dann gab es halt auch jede Menge Thank you, Johnny Chants und sowas und so. Wie so ein bisschen wie so ein Abschied halt. Also, vielleicht geht's da jetzt demnächst dann auch nach oben.
Ja, seine WWE-Karriere ab jetzt im Sack.
Ja, tatsächlich.
Schade eigentlich.
Ja.
Wobei ich muss sagen, ich bin halt auch Gargano bei NXT mittlerweile sehr überdosig. Der ist halt auch schon ewig sehr, sehr präsent.
Ja, im Prinzip macht es ja auch keinen Sinn, jetzt wer da zu halten. Der hat halt alles gewonnen. Ne? War Tag Team Champion, North America Champion, jetzt NXT Champion, ne? Hatte eine große Fehde jetzt gerade beendet. Im Prinzip können sie ihn jetzt auch einfach hochziehen. Also mehr gibt es ja eigentlich nicht zu tun.
Wobei ich es relativ witzig finde, er war 4 Tage lang North American Champion.
Ja, gut, klar, das
war halt für die Story eigentlich. Er war 57 Tage NXT Champion.
Bei Johnny Gargano ist halt auch so, der ist quasi das ultimative Babyface, ne? Der ist der super Underdog, der ist besser in so Fights, wo der halt um was kämpft, als anstatt das zu verteidigen. Der ist der bessere Jäger als der bessere Champion.
Lol, bei Cagemash ist von ihm eine MySpace-Seite verlinkt.
Und von daher, ne, wie gesagt, ist so dieser Superface, den ich glaube, also ich finde Johnny Gargano kannst du besser aufbauen.
Page Not
durch
Found,
große,
die gibt's nicht mehr.
Du kannst Gargano, finde ich, besser aufbauen durch große Niederlagen als durch große Siege. Klar, irgendwann muss halt auch für die Glaubwürdigkeit mal ein großer Sieg herkommen, so wie es dir dann halt gab gegen Ciampa oder wo er dann halt im ersten Match gegen Adam Cole den Titel gewonnen hat. Aber irgendwie, keine Ahnung, also Johnny wird halt immer stärker durch die großen Niederlagen, die er halt einfährt.
Er ist ein klassischer Jäger.
Genau.
Ja, ich bin mal gespannt, wie es jetzt für ihn weitergeht. Gut, NXT lebt ja auch immer ein bisschen davon, dass das Roster so viel wechselt.
Ja, klar.
Und da ist einfach momentan auch so viel unfassbares Talent.
Ja,
also hat man bisher gar nichts angestellt. Auch in Matt Riddle bisher auch noch nicht so viel gehabt. Zwar immer präsent irgendwie, aber noch nichts Großes so wirklich. Da hast du auf jeden Fall jetzt schon wieder Talent, was du, glaube ich, relativ schnell zu einem Championship Herausforderer machen
kannst. Klar, auf jeden Fall. Was ist dein Pick? Was sagst du, wer könnte als nächstes Adam Cole, Baby, herausfordern?
Geräusche machen, die verdeutlichen sollen, dass ich gerade viel nachdenke. Ja, ich denke mal, so Keith Lee wird's werden. Viel anderes auf Face-Ebene fällt mir spontan jetzt gerade nicht ein.
Ja, können wir vorstellen, dass sie früher oder später vielleicht halt so einen kleinen Aufbaugegner Matt Riddle nehmen, vielleicht?
Ja, wobei Matt Riddle ist ja aktuell mit den beschäftigt noch.
Ja gut, bis zum nächsten Takeover sind es halt noch 3 Monate, ne?
Das ist schon noch, ja.
Aber gut, ne? Ja, gut, du kannst ja auch theoretisch in der Zwischenzeit kannst du ja auch jemanden im UK, im TV einen Title-Shot geben. Das gibt's ja ab und zu auch mal. Ja, mal gucken. Also Keith Lee fände ich jetzt gar nicht so verkehrt eigentlich.
Wobei es da wieder blöd ist, in dem Promo-Package zu Adam Cole haben sie leider auch schon viel Material von irgendwelchen House-Shows gezeigt, wo dann unter anderem ein Keith Lee halt mehrfach Gegner war.
Achso, ja, okay, doof.
Ich weiß nicht, ob das dann diese Glaubwürdigkeit halt ein bisschen einschränkt. Ja.
Kushida könnte ich mir noch vorstellen.
Ja, warum nicht? Zumindest als Zwischengegner erstmal, ne?
Ja, als Zwischengegner. Also jetzt, klar, der muss jetzt kein Champion oder sowas werden, aber so zwischendurch, den könnte man auch gut vielleicht für das Survivor Series Takeover oder sowas halt nehmen. Den baut man ja auch in die Richtung. Wobei man den eigentlich eher so ein bisschen Richtung North America Title Match pushen wollte gegen den Dream, meine ich.
Ich kann mit dem Kushida bisher noch nicht viel anfangen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja gut, klar, ist halt Japaner, ne? Ist nicht so dein Ding.
Ja, aber auch so, das hat jetzt nichts mit, aber ist ja Japaner zu tun. Aber auch in dem, was ich von ihm bisher gesehen habe, ja, das war alles ganz cool. Aber gibt mir halt bisher noch nichts. Ne? Er hat zwar ein paar nette Matches gehabt, aber der Charakteraufbau fehlt einfach noch komplett.
Ja, gut, klar. Aber kann ja auch noch kommen, theoretisch.
Absolut.
Von daher, nur ich meine, dass man irgendwie in so Erinnerung gehabt haben, dass man da irgendwie gegen in North America Title Match gegen den Dream pushen wollte. Kann mich jetzt aber auch vertun.
Time will tell, sag ich mal.
Genau, ja, müssen wir mal abwarten. Jetzt demnächst sind ja dann vermutlich auch wieder Tapings. Müssten zumindest sein, weil die Tapings enden ja dann immer vorm Takeover. Dann gibt's eine Folge und die erste Folge nach dem Takeover ist ja immer dann so ein kleiner Recap.
Genau, Recap und Takeover plus 2-3 halbwegs irrelevante Matches. Ne?
Ja, die dann irgendwann da vorher aufgezeichnet wurden oder sowas. Genau, interessiert im Prinzip keinen. Sind doch eher so ein paar Lower-Kader meistens oder sowas. Oder,
ja, mit
oder Squash-Matches halt.
Oh. Da sind dann immer schon mal ganz coole Leute dabei, aber halt jetzt nichts.
Genau, und ja, und dann danach die Woche müssen ja dann, oder dann in der Woche, Ende der Woche müssen ja dann eigentlich wieder Tapings sein. Mal schauen, ich versuche auch wieder mittlerweile ein bisschen reinzukommen. Ich habe da auch sehr, sehr lange nichts mehr geguckt, aber würde das gerne wieder tun. Und ja, ich würde sagen, damit sind wir am Ende. Bitte? Nochmal bitte.
Ich weiß, was hast du verstanden?
Gar nichts eigentlich.
Okay. Es sind ja gerade
läuft ja gerade noch das NXT Breakout Tournament.
Stimmt.
Und der Gewinner bekommt einen Title Shot nach Wahl. Und da könnte man zumindest gut einen kleinen Zwischengegner einbauen.
Ja, stimmt.
Um halt die Zeit bis zum nächsten Takeover ein bisschen zu verkürzen. Gibt man dem das halt. Kann halt
wieder jemanden auf jeden Fall
neu positionieren und dann. Warum nicht, ne?
Ja, klar. Halt auf jeden Fall. Wer ist denn da noch drin?
Puh, ja. Moment. NXT Breakout Tournament. Ich hoffe, ich spoilere mich jetzt nicht selber. Boah, da haben wir's. Gut, ich habe mich gerade gespoilert.
Oh.
Also im Halbfinale ist jetzt Bronson Reed gegen Cameron Grimes. Also Jonah Rock gegen...
Okay.
Sag den Namen.
Chevalier.
Chevalier, danke. Und im anderen Finale ist Angel Garza gegen Jordan Miles.
Ah, okay.
Gut, jetzt weiß ich natürlich leider schon, wie es ausgeht, aber...
Wie doof, jetzt habe ich dich dazu gebracht, dich zu spoilern.
Wobei, nein, die Halbfinals sind schon gelaufen. Am 31.07. lief tatsächlich das letzte Halbfinale.
Okay.
Und im Finale, was jetzt... gerade erst aufgenommen wurde, war dann das Finale John Miles gegen Cameron Grimes. Ist aber noch nicht ausgestrahlt.
Ah, okay. Ja, interessant. Ja, gut, ACH gegen Trevor Lee ist bestimmt auch ein nettes Ding. Bin mal gespannt. Vielleicht werde ich mir das mal angucken.
Oh.
Ist halt ungewohnt, wenn die da alle zugeballert sind. Du kennst die Leute. Du weißt aber, wenn du die Namen liest, überhaupt nicht, wer das ist, weil es alles neue Namen sind.
Ja. So ist das halt leider, wenn man in die WWE kommt und die WWE gerne einen Namen hätte, den die vermarkten können, ohne...
Kann ich ja einerseits auch verstehen, ne, dass man halt das eigene Merchandise mit den Namen produzieren kann, nur ist es halt immer ein bisschen schwierig, wenn du die Leute halt jahrelang unter dem Namen kennst und dann hast du halt einen anderen Namen. Zumal es ja auch viele Leute gibt, die ihren Namen behalten.
Ja. Ich glaube, von denen, die im Breakout Tournament sind, hat ja keiner seinen Namen behalten.
Ja.
Und daher gucken wir mal.
Gucken wir mal, genau. Ja, ich würde sagen, das war's dann auch.
Ja.
Heute mal ein bisschen weniger gequatscht als die letzten paar Male, obwohl wir jetzt auch schon bei einer Stunde sind.
Ja, die letzten beiden Folgen waren auch relativ lang, da können wir heute jetzt auch mal wieder ein bisschen zurückgehen. Ne?
Sehe ich auch so. Ich bedanke mich wieder bei dir, dass du die Zeit gefunden hast, hier mit mir zu sprechen über den aktuellen NXT Takeover.
Sehr, sehr gerne.
Ich bedanke mich natürlich auch bei jedem, der hier zugehört hat. Lasst gerne mal eine Bewertung da, Kommentar, Like, was auch immer. Ich freue mich oder wir freuen uns über jede Interaktion, die ihr mit uns habt. Und ansonsten wünsche ich noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr das hören mögt. Und bis zum nächsten Mal. Wiederschauen, reingehauen und auf Wiederhören.
Tschüss. I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.